Episode 390 Automatisierte Angebotsprozesse. Eisen to go. Herzlich willkommen zu dem Podcast für die Interessierte, die in ihren Organisationen die kontinuierliche Verbesserung der Geschäftsprozesse und Abläufe anstreben, um Nutzen zu steigern, Ressourcenverbrauch zu reduzieren und damit Freiräume für echte Wertschöpfung zu schaffen. Für mehr Erfolg durch Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit, höhere Produktivität durch mehr Effektivität und Effizienz an den Maschinen, im Außendienst, in den Büros bis zur Chefetage. Heute unterhalte ich mich mit Christian Götze, fast ein Namensvetter, der sich mit einem Startup mit dem Thema Herausforderung, Automatisierung von Angebotsprozessen beschäftigt. Hallo Christian.
Götz, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass ich da sein darf.
Ja, freut mich. Vielleicht sagst du noch ein paar Worte zu dir als Person, was dich vielleicht auch zu dem Thema gebracht hat.
Gerne. Also mein Name ist Christian Götze, ich bin 40, ich bin klassischer Maschinenbauer von der Ausbildung her, komme ursprünglich aus Dresden, was man vielleicht noch geringfügig hört. Habe eben dort studiert, bin da aufgewachsen, bin dann in die Schweiz gegangen, habe dort in der Kunststoffindustrie gearbeitet, über 10 Jahre bei einem sogenannten Spritzgießwerkzeugbau, also in der Kunststoffverarbeitung. Kann man sich vorstellen, ist so eine Gießform, wo der Kunststoff reinkommt, ne, wo er dann abkühlt, was man dann aufmacht, wo man das Kunststoff herausnehmen kann. Und dieses Spritzgießwerkzeug, da kann man eben bis zu 1 Million Teile herstellen. Das ist sehr komplexer Maschinenbau für die Großserienproduktion. Dort habe ich lange viel Innovation gemacht, also die Innovationsabteilung verantwortet, viel patentiert und entwickelt mit Automotive OEMs direkt, Porsche, Daimler, VW, BMW, also vor allem deutschsprachige OEMs, und habe dann dort auch mal die Konstruktionsabteilung mit verantwortet und war am Schluss noch für den Gesamtvertrieb mit verantwortlich von dem Unternehmen. Also habe mich dort eben auch sehr intensiv und viel mit Angebotsprozessen beschäftigt. Ansonsten bin ich mittlerweile wieder ansässig in Deutschland. Ich habe da in der Schweiz gelebt, bin wieder ansässig in Deutschland, hier im Großraum Heidelberg, und habe eben das Unternehmen Toolplace gegründet. Schon vor 4 Jahren. Wir sind gestartet als eine klassische Matchmaking-Plattform für Speziallieferanten innerhalb der Kunststoffindustrie. Das war so diese Zeit nach Corona, wo es so eine Nearshoring-Offensive gab. Man hat gemerkt, Supply Chains sind kritisch und so Sachen. Und dann waren wir immer auf der Suche nach kleinen Speziallieferanten, so sind wir gestartet. Und eben, wenn man einmal Lieferanten hat, dann ist auch schnell dieses Thema Projektausschreibung und Ausschreibungsprozesse relevant. Und da haben wir da dieses Matchmaking-Portal, was man halt ein Stück für Stück erweitert. Auf der einen Seite zu mehr Lieferantenklassen, also auch dann den Bauteilhersteller haben wir mit dazugenommen, der normalerweise die Spritzgießwerkzeuge kauft. Und dann sind wir eben immer mehr auch in diesen Ausschreibungsprozess reingekommen und sehen jetzt eben so seit, jetzt sagt man, einem halben bis einem Jahr noch viel, viel verstärkter einfach im Markt dieses ganze Thema, dass auf der einen Seite so dieser, ich nenne es jetzt mal so diesen Chinese Speed, den man vor allem als Druck in die Märkte wahrnimmt hier in Europa. Der ist zwar Automotive, ist sehr präsent, auch medial sehr präsent, vor allem hier in Deutschland, aber das geht ganz vielen anderen Industrien eben auch so. Und dieser Chinese Speed, der sorgt dafür, dass diese kompletten Prozessketten vom OEM runter, also von der Entwicklung der Bauteile, der Baugruppen, der neuen Produkte bis eben zum in den Markt bringen, also bis SOP, bis Start of Production, dass dieser Prozess in Summe massiv zusammengedrückt wird. Ja, also wir reden von früher, Automotive OEM hat 7 Jahre Zeit gehabt, ein neues Fahrzeug zu entwickeln. Heute reden wir von 24 Monaten. Ja, und das in Summe bedingt eben, dass diese gesamten Prozesse, die damit einhergehen, immer schneller, immer digitaler werden. Und einer von denen ist eben dieser Angebotsprozess. Und da stecken wir halt eben schon sehr lange drin. Auf der einen Seite mit Toolplace, aber ich eben auch in dem Leben vorher in der Industrie. Und so sind wir da dazugekommen.
Ja, ich hab jetzt durchaus gewisse Affinitäten, aber vielleicht nicht jeder Zuhörer, was das Thema einerseits Angebotsprozess und dann halt aber speziell im Spritzguss, in Spritzgusswerkzeugen. Was sind denn so typische Herausforderungen? Vielleicht ganz allgemein in Angebotsprozessen und dann aber auch durchaus speziell bei dem Thema.
Also in der Welt Ich fokussiere jetzt mal auf die Welt, in der wir uns bewegen. Also das ist die, ich sag mal, das ist die Welt der Großserienproduktion von Kunststoff- oder Metallbauteilen. Also diese zwei Industrien sind sich sehr ähnlich, wo Bauteile hergestellt werden, wo immer sehr komplexe Produktionsmittel dazugehören. Die Produktionsmittel werden eingekauft, die sind sehr teuer, damit viele Teile herstellen kann und die Produktion der eigentlichen Teile günstig ist. Und in diesem Angebotsprozess, der eben über mehrere Stufen läuft in der Wertschöpfungskette, sind auf der einen Seite sehr viele manuelle Prozesse heute immer noch drin, weil immer ein Fachexperte an der jeweiligen Stufe bei dem Lieferant dieses Bauteil oder diese Projektinformation auf der einen Seite mal aufnehmen muss, verarbeiten muss, bewerten muss, ein Konzept ableiten, eine Kalkulation machen und dann das Ganze zum Teil eben noch an die Unterlieferanten weitergeben muss. Und diese Herausforderung auf der einen Seite, die Extraktion der richtigen Informationen aus diesen Dokumenten, die man bekommt von seinem Kunden, und eben dann auch die Interpretation, wie übersetze ich das jetzt in meine Dienstleistung, sei es die Bauteilproduktion oder eben auch die Herstellung von diesen Produktionsmitteln, wie ein Spritzgießwerkzeug oder ein Presswerkzeug. Das bedarf einfach erstmal Analyse und es braucht vor allem Fachwissen. Und das gekoppelt mit dem Faktor, was ich vorhin schon meinte, Time to Market, so diese Zeit zwischen ich starte eine Entwicklung von einem Produkt und ich bringe es auf den Markt, das wird immer kürzer. So, das ist so dieser Zwiespalt, in dem wir uns heute bewegen. Auf der einen Seite brauchst du das Ingenieurwissen und den Fachblick auf die Themen, um alles gescheit zu bewerten. Auf der anderen Seite sind immer weniger Leute davon da und die Zeit, um das zurückzumelden an den Kunden, wird immer knapper. Ja, also dieses Fachwissen gekoppelt eigentlich mit der Time to Market oder dem hohen Zeitdruck und natürlich dem hohen auch Kostendruck, der existiert durch die Globalisierung. Das ist eigentlich die große Herausforderung.
Ja, und andererseits, also zumindest habe ich das mal in dem früheren Leben immer so gesagt bekommen, es ist eben sehr teuer, so ein Spritzgusswerkzeug zu machen und deshalb wartet man im Grunde bis zum allerletzten möglichen Moment, weil das Allerschlimmste ist, wenn du es nochmal machen musst.
Ja, korrekt. Also du hast natürlich, ich sag mal, in dem klassischen Entwicklungsprozess von dem Bauteil, ja, es ist ja auch so, du fängst mit einer Designstufe 1 an und das iteriert natürlich, ne? Und dann hast du 3, 4, 5 Designschleifen. Wenn du das schon ganz am Anfang baust, das Werkzeug, dann hast du das Geld schon mal ausgegeben. Und es kann eben sein, dass die 2, 3, 4 Designstufen, die da noch kommen, am Schluss dazu führen, dass du das Werkzeug wirklich komplett neu bauen musst oder dass du dich geometrisch so eingeschränkt hast, weil du das Werkzeug eben nicht mehr ändern kannst, dass tatsächlich du dein Produkt gar nicht mehr weiter ändern kannst, wie du es eigentlich gerne wolltest. Na, da hast du recht. Also das ist schon so, dass bei diesen Spritzgießwerkzeugen, da redet man schnell mal über einen Betrag, der deutlich sechsstellig ist. Ne? Also wir haben selber die letzten Werkzeuge, die ich verkauft habe, da kam ein Werkzeug, kam knapp 1,6 Millionen Euro, ein einziges. Mhm. Ne? So, und wenn man da natürlich das zu einem falschen Zeitpunkt bestellt oder eben da auch, ich sag mal, ein falsches Konzept anlegt, dann hat man natürlich ein großes Problem. Ne?
Ja. Gut, wenn wir jetzt eben uns das Thema Automatisierung anschauen, wo bestehen jetzt eben Potenziale? Wo kann ich was typischerweise schneller machen, vielleicht auch besser in Anführungszeichen? Was sind die Potenziale im Angebotsprozess speziell?
Also es gibt generell, wenn man so diese Art der Angebote, wie man die Angebote erstellt, wenn man das mal anschaut, gibt es so zwei verschiedene generelle Vorgehensweisen. So, das eine ist so diese Vergleichskalkulation. Ich schaue, was habe ich schon Ähnliches gemacht und leite mir daraus was ab und habe einen gewissen Grundpreis und eine Grundkonfiguration und ergänze bloß noch das, was anders ist an dem neuen Bauteil. Ne? Also so eine Vergleichskalkulation mit Vergangenheitswerten oder das andere ist wirklich tatsächlich von Grund auf eine komplett neue Kalkulation. So, und wenn wir diese Kalkulation anschauen, also mal diese Art und Weise, auch wie diese Angebote erstellt werden, dann trennen wir das eigentlich in zwei Bereiche, die man, also wo Potenzial ist, um was zu verbessern. Das eine, deswegen meine ich eben diese Vergleichskalkulation, und das ist auch da, wo die Experten, die diese Analysen durchführen, wo die halt sehr gut sind, die haben ein gutes Bauchgefühl. Ne? Die haben ein gutes Bauchgefühl, weil die diese Art der Kalkulation schon 10 Jahre, 20 Jahre. In vielen Betrieben ist es tatsächlich so, dass das die erfahrensten Mitarbeiter sind, die das machen, weil die das einfach schon sehr lange tun. So, und dieses Bauchgefühl, das digitalisiert, das kann man digitalisieren, das machen wir auch, ne? Sodass man wegkommt, dass immer nur dieser eine Mitarbeiter oder diese zwei Mitarbeiter, die man mit der Erfahrung an ganz vielen anderen Stellen im Unternehmen oder beim Kunden selber oder bei gerade mal in Betriebnahme auch braucht, dass man ein Stück weit das loslösen kann, diesen Prozess von der Notwendigkeit, immer diesen Experten mit dabei zu haben mit seinem Bauchgefühl. So diese Digitalisierung der Vergangenheit, die dieses Unternehmen im Kalkulationsbereich schon getan hat. Das ist der eine Punkt, sodass man eben dann da die Möglichkeit hat, über eine Ähnlichkeitssuche auch dann auf diese ähnlichen Projekte aus der Vergangenheit dazuzukommen. Der eine Block, also mal Expertenbauchgefühl digitalisieren, Unternehmensvergangenheit, ne, aus Ordnern rausholen, Excel-Dateien und so in einer digitalen Datenbank verfügbar machen. Und das zweite ist, dass man diesen Analyseblock, den der Experte hat, und den kann man nochmal aufteilen, auch in zwei Bereiche. Also einmal dieses Lesen und Verstehen der Spezifikationsdokumente, die der Kunde dem Experten zur Verfügung stellt, und eben die Analyse von den Konstruktionsdaten, von den CAD-Daten. Diese zwei, dass man das so weitestgehend, dass man mit Unterstützung von KI oder eben auch Algorithmen so weit automatisiert, dass auch da der Experte zu einem Großteil entlastet werden kann und eben aus diesem Prozess ist mal einfach weiter rausgenommen wird, ne? Dass eben auch jemand, der nicht diese 10, 20, 30 Jahre Erfahrung hat, das Ganze eben dann noch durchführen kann. So, also diese zwei Blöcke, Expertenanalyse digitalisieren und die Vergangenheitsdaten, die digitalisieren. Und das im dritten Schritt miteinander koppeln. So, das sind eigentlich die Schritte, wo wir Potenzial sehen und so wie wir auch dieses Tool, was wir da am Markt haben, wie wir es auch gebaut haben. Also wir nehmen die Vergangenheitsdaten im ersten Schritt, die extrahieren wir bei den Unternehmen aus den Datenstrukturen, wie sie da sind. Da ist auch bei dem Unternehmen selber ist 1-2 Stunden Arbeit nötig. Dann haben wir da 2-3.000 Projekte zusammen, die zerhacken wir und bringen die in eine Struktur, dass man sie auf der einen Seite in der Digitaldatenbank sichtbar macht und auch schnell und gezielt danach suchen kann, aber gleichzeitig wir eben auch mit Machine Learning einen Kalkulationsalgorithmus daraus extrahieren können, damit man dann eben im zweiten Schritt diese automatisierte Analyse und alles, was da an Informationen rauskommt, direkt in so einen Kalkulationsalgorithmus reinfüttern kann, um dann eben auf Knopfdruck und innerhalb von 2 Minuten hier überschlägige Preise, Cost Breakdowns, also so aufgeschlüsselte Angebotspositionen und eben auch Lieferzeiten generieren kann.
Ja, mir kommt da jetzt sofort noch ein anderer Punkt in den Sinn, den ihr sicher auch auf dem Schirm habt, ein Stück weit, weil es mich in Anführungszeichen selber betrifft, dass irgendwann eben diese erfahrenen Mitarbeiter einfach gar nicht mehr da sind, weil sie halt,
korrekt,
Stichwort Babyboomer, weil sie halt im Ruhestand sind. Ich glaube, das ist schon unter Umständen sogar fast das größere Problem, weil Wissen transferieren, solange es noch da ist, ist ja okay, auch in der Maschine. Aber wenn dann das Wissen, in Anführungszeichen, wenn die Köpfe weg sind, dann wird es schwierig. Ja.
Da sprichst du noch einen ganz entscheidenden Punkt an. Wir haben Unternehmen, also potenzielle Kunden, mit denen wir uns unterhalten, die haben wir letztes Jahr auf einer Messe zum Beispiel gehabt, den Fall. Wir haben auf der Kunststoffmesse K in Düsseldorf im Oktober letzten Jahres dieses Tool das erste Mal vorgestellt. Und wir hatten einen Italiener, einen großen Automotive-Konzern mit 6 Werken und 2000 Mitarbeitern, kam bei uns vorbei, schaute sich das an und kam am nächsten Tag mit 6 Mitarbeitern nochmal wieder. Und dann haben wir dem das ganze System erklärt und ich habe dann so hinterher gefragt, was ist denn eure Motivation? Warum schauen wir uns das hier an? Und vor allem mit der großen Gruppe. Und da sagt er, eigentlich darf ich das gar nicht laut sagen. Wir haben 2 Mitarbeiter, die bei uns kalkulieren, komplett. Nur diese 2 Leute. Auf der einen Seite die Spritzgießwerkzeuge, die dann noch unterangefragt werden beim Lieferant, aber eben auch die Teileproduktion selber, was ihre eigene Wertschöpfung von diesem Konzern ist. Und er sagt, diese 2 Mitarbeiter haben 2 Sachen gemeinsam. Sie sind beide seit 30 Jahren im Unternehmen und sie sind beide in 3 Jahren nicht mehr da. Und es kommt niemand nach, der diese Erfahrung hat Und ja, und einfach dieses breite Wissen aus der Unternehmenshistorie selber, um diese Aufgabe wirklich fortzuführen. Und so diese Abhängigkeit eben von diesen ein, zwei Schlüsselmitarbeitern hier rauszunehmen. Ne? Das ist klar, das ist einer von den Punkten in diesem Prozess, ist jetzt für uns, für das Tool, was wir da haben, nicht da, das ist mal der erste Fokus, aber ist ein sehr nützlicher Nebeneffekt.
Ja, mir kommen jetzt noch zwei Punkte in den Sinn. Ich würde sagen, es sind gewisse Herausforderungen, korrigiere mich da gerne. Einerseits glaube ich, dass die viele Dinge im Schlaf können, also sich auf der Ebene der unbewussten Kompetenz bewegen. Und da kenne ich von mir selber, ist manchmal eine Herausforderung, das wieder auf die bewusste Ebene zurückzuführen. Und das andere, hast du ja auch als Stichwort gesagt, Unternehmensdaten, Stammdaten, solche Dinge, da erlebe ich durchaus manchmal, drücken wir es mal vorsichtig aus, spannende Sachen bei Unternehmen. Was begegnet dir da so? Ist das auch eine Herausforderung?
Ja, also ja und nein. Auf der einen Seite, ich gehe mal auf den ersten Punkt ein mit dem Unbewussten, da hast du vollkommen recht, das ist dieses, ne, da wo du aufgrund von Bauchgefühl und einfach Vergangenheit und Erfahrung gewisse Abkürzungen machst oder sagst so aus dem Bauch, das Ding kostet jetzt 50.000 Euro, ne? Und dann versucht man es doch mal über Zahlen zu validieren. Und das ist, dieses Bauchgefühl und diese Intuition, die Experten haben, die kommt ja aus der Vergangenheit, weil die einfach schon viel gemacht haben. Und das replizieren wir eben, indem wir diese Vergangenheit digitalisieren. So, und das geht eigentlich ins Zweite über, was du gesagt hast. Stammdaten, wie liegen die Daten vor? Wo liegen die? Wo sind die Sachen, die da zusammengehören? Da haben wir schon, also da sehen wir schon die unterschiedlichsten Ausprägungen, sage ich mal, von total super gut organisiert mit zwar nur, in Anführungszeichen, nur in Ordnerstrukturen, aber seit 10 Jahren mit dem gleichen System, sodass man da auch wirklich, es eigentlich sehr gut durcharbeiten kann. Oder halt wirklich, also zum Teil auch totalen Wildwuchs, wo dann die Leute, mit denen man spricht, sich zum Teil selber gar nicht richtig trauen, zu zeigen eigentlich, wie die Daten da liegen, weil sie selber wissen, sie haben da eigentlich keine Ordnung und keine Struktur drin. Ne? Aber in beiden Fällen können wir mit Struktur unterstützen, weil wir, die Daten, die wir brauchen, um diese Art Tool und diesen Prozess so zu digitalisieren, dass er eben wirklich schnell wird. Wir wissen, wonach wir suchen müssen und wir wissen, also wir lassen uns von den Unternehmen zeigen, wie die Strukturen ungefähr sind und dann schreiben wir ein Extraktionsskript. Und so, dass da auch niemand manuell irgendwas hin und her kopieren muss. Das macht bei uns ein Extraktionsskript, das kopiert die ganzen Daten an einem bestimmten Ort, meist bei dem Unternehmen selber. Und dann ist dann alles da. Und nur über diese individuell extrahierten Daten gehen wir dann mit einer Struktur drüber und zerhacken das eben in die Individualfakten und Faktoren, die wir brauchen, um auf der einen Seite die digitale Datenbank zu bauen, mit den Informationen, die man braucht, aber eben auf der anderen Seite auch diesen Machine Learning Algorithmus oder die Algorithmen zu trainieren, damit eben die Kalkulation sehr schnell vorgehen kann.
Ja, das bringt mich jetzt auch so ein bisschen zu dem Punkt, wenn jemand vielleicht von den Zuhörern jetzt sagt, boah, ja, hört sich genauso an, wie es bei uns gerade zugeht, interessiert mich, wie kann ich in das Thema einsteigen? Also was sind dann abgeleitet davon ein Stück weit auch Voraussetzungen, die ich eventuell schaffen muss? Gerade hast du schon angedeutet, ein Teil der Voraussetzungen, glaube ich, schafft ihr selber. Wie sieht eben ein typischer Einstieg aus und was muss das Unternehmen noch tun?
Also, was wir im allerersten Schritt immer machen, ist mit den Unternehmen, also wir gehen mit dem mal logischerweise ins Gespräch, was brauchen die überhaupt? Ne? Wir haben Kunden, die sagen jetzt zum Beispiel, wenn wir wirklich nur das Beispiel Spritzgießwerkzeuge nehmen, wir können das auch für andere Produkte und Technologien anwenden, ne? Weil einfach die Analogie ist immer die gleiche. Ne? Wir haben es einfach jetzt oft an Spritzgießwerkzeugen gemacht. Da gibt es halt welche, die sagen so, und wir brauchen nur einen Preis und eine Lieferzeit. Also ihr kriegt von uns Projektspezifikationen und ich möchte gerne als Output haben von dem Kalkulationstool einen Preis und eine Lieferzeit. Und dann gibt es welche, die sagen, ich möchte das gerne aufgegliedert haben in 15 Einzelpositionen. weil meine Endkunden von mir eben verlangen, dass ich hier nicht nur einen Totalpreis hinschreibe, sondern eben die Anzahl Stunden, Konstruktion, Fertigung, Montage, Abmusterung, nochmal eine Optimierungsschleife, ein Ersatzteilpaket, Einkaufsmaterialien aufgesplittet in Stahl, in Heißkanal, also in diese ganzen Zukaufkomponenten, ne? Das ist eigentlich der erste Schritt, den wir mit denen gehen, dass wir das, nennt es mal so, dieses Kalkulationszielbild mal anschauen. Das ist ein erstes Gespräch, das geht total schnell. Und dann schauen wir an, wie die Datenlage bei den Unternehmen tatsächlich ist. Wie sind die Daten verteilt? Wo liegen die? Was ist da? Und vor allem auch, wie viele sind da? Denn am Schluss, Machine Learning und das Training, was wir da machen, es ist ja in einer gewissen Art und Weise, ist es Statistik. So, und wenn jetzt da nur, ich sage jetzt mal, 50 Datensätze da wären, ist einfach zu wenig. Also wir brauchen schon eine signifikante Anzahl. Es ist immer dreistellig mindestens, idealerweise sogar vierstellig. Und auf der Basis kann man dann arbeiten. Und wenn man das mal gesehen hat, wie die Daten liegen und wie dieses Ergebnis der Kalkulation aussehen soll, dann können wir mit dem Unternehmen loslaufen. Dann schaut man sich die Konditionen an, dann schaut man sich in die Augen, ob das passt oder ob das nicht passt. Und wenn es passt, dann starten wir eben mit dem Schreiben von dem Extraktionsskript, was dann das Unternehmen nimmt, die Daten rausextrahiert, die wir dann kriegen, um mit denen zu arbeiten, die in eine gewisse Struktur zu bringen. Da brauchen wir ein bisschen Zeit dafür. Das sind so 2 bis 4 Wochen, je nachdem, wie viele wir parallel gerade laufen haben. Und dann kann das Unternehmen mit einem eigenen Account, dann stellen wir das alles zur Verfügung, dann können die da loslegen in dem Kalkulationstool.
Ja, das wäre im Grunde die Antwort auf meine nächste Frage. Wie schnell geht es? Also wann kann ich mit ersten Automatisierungsergebnissen rechnen?
Ja, also 2 bis 4 Wochen. Ne? Wir haben in diesem Tool selber, also diese digitale Datenbank zum Beispiel, die können wir auch schon eher zur Verfügung stellen, weil wenn die Daten einmal in der gewissen Struktur drin sind, dann können wir die schon zur Verfügung stellen, sodass man da auch sein Login schon hat. Man kann auch die Spezifikationsanalyse ab dem Zeitpunkt zum Beispiel schon nutzen, für den Fall, dass man vom Kunden mal ein großes Lastenheft kriegt, ne, 50, 60 Seiten und will das jetzt nicht selber lesen, sondern will einfach die wichtigsten Infos daraus extrahiert haben, dann kann man das schon nutzen. Man kann auch die Bauteilanalyse schon nutzen, weil die unabhängig von dem Modelltraining sind, also von dem Rechenmodelltraining. Aber das Rechenmodell selber, das haben wir ungefähr so nach total 4 Wochen, ist das dann da.
Ja, gut. Jetzt würde ich ganz gerne noch auf einen Punkt kommen, den ich in anderen Kontexten immer wieder mal erlebe. Wenn es halt um Veränderung geht, und das ist ja auch eine Form von Veränderung in den Angebotsprozessen, und du hast ja gerade schon genannt, die Fachexperten, die da halt eine ganz zentrale Rolle spielen. Gut, jetzt vielleicht ein Babyboomer, der 2 Jahre vor der Rente ist, der wird manche Dinge wahrscheinlich entspannter sein, wie vielleicht ein 50-Jähriger, der halt so, erlebe ich es an anderer Stelle immer mal wieder, der die Befürchtung vielleicht hat, dass er im Extremfall überflüssig wird. A, wie sieht das aus? Was begegnet euch da? Und B, wie geht ihr dann eben auch mit potenziellen Vorbehalten um?
Also das ist natürlich ein ganz aktuelles Thema. Ne? Also gerade wenn man irgendwo das Wort KI in den Mund nimmt, ne, und wir haben halt bei uns auch KI-Komponenten drin, dann schwingt schon bei vielen auch mit, oh, es braucht uns gar nicht mehr. Ne? Wobei wir, und da gehen wir auch ganz offen und ganz klar in die Gespräche rein, ne? Also auch mit den Fachexperten selber, weil wir brauchen ja am Schluss die auch. Ne? Die müssen wir mit ins Boot nehmen. Es geht am Schluss eher darum, denen zu sagen, pass mal auf, also die Arbeit, die ihr habt, die wird ja bei euch nicht weniger. Tendenziell wird die eher mehr und das merken die ja auch. Ja, also wir reden heute davon, einer von den Kunden, den wir haben, der sagt zu mir, also es ist ein Spritzgießer, der stellt Kunststoffteile her, der kauft die Werkzeuge ein, der sagt zu mir heute, Christian, da wo ich für 5 Projekte habe 100 Angebote schreiben müssen, was ja eigentlich schon auch eine verrückte Quote ist, ne, 95 Angebote für nichts, da muss ich heute das Doppelte schreiben. Und ich weiß deswegen, also der macht jetzt 200 Angebote, um 5 Projekte zu gewinnen mit der gleichen Mannschaft, weil die Leute, die er dazu braucht, eigentlich mit dem Fachwissen, das gibt's ja nicht. So. Also argumentieren wir eigentlich eher so, wir helfen euch dabei, eigentlich die Angebots- und die Arbeitsflut, die hier auf euch einprasselt, die einfach schneller abzuarbeiten und dass es euch einfach mit den, ist man mit der Fachexpertise nicht mehr zwingend für jede von diesen Angeboten braucht. Und das ist auch von der Motivation her eine ziemlich unschöne Arbeit, wenn du genau weißt, du machst 200 Angebote und davon sind einfach nur 5, wirst du im Schnitt gewinnen. Das heißt, 195 davon sind für die Tonne. Mhm. Das ist jetzt nicht wirklich die wertschätzendste Arbeit. Ne? Obwohl du halt, und du weißt halt nie, welche von den 200 Angeboten, die du schreibst, sind die 5. Ne? So, also das versuchen wir so in diese Richtung immer zu argumentieren, dass die Leute trotzdem also weiter gebraucht werden oder eben auch mit der tiefen Fachexpertise, die sie da haben, dass sie halt vielleicht auch anderweitig im Unternehmen mit eingesetzt werden können. Denn viele von denen, muss man klar sagen, die haben ein sehr breites Fachwissen, eben auch in der Prozesstechnik oder eben, wenn es dann wirklich in Bemusterung geht von so Werkzeugen oder wirklich in der Arbeit mit dem Kunden an der Maschine, da sind die total gut. Und dieses Angebotsschreiben, gerade so dann auch mal die Gestaltung vom Dokument und so selber, ne? Das sind dann oft Arbeiten, die auch gar nicht gerne machen. Ja, und da versuchen wir einfach in die Richtung zu argumentieren. Weil am Schluss, wenn es die Unternehmen nicht mehr gibt, weil sie nicht schnell genug die Anzahl der Angebote rausbringen, damit sie halt Aufträge gewinnen, dann ist auch niemand geholfen. Ne?
Ja, gut. Ein weiterer Vorbehalt, zumindest erlebe ich ihn immer mal wieder so, das ist, du hast ja das Stichwort genannt, KI und eben das eventuell Fachwissen in dem weiteren Überbegriff, die Cloud, die böse Cloud und so weiter, geht vielleicht unser Wissen irgendwo anders hin und jemand anders holt sich das dort. Begegnet euch sowas auch und wie geht ihr damit um?
Ja, ganz häufig. Das ist eigentlich eine der ersten Fragen. Ne? Was passiert damit? Wo wird KI eingesetzt, ne? Oder was ist KI, wo wird das verarbeitet, ne? Und wer hat da überall Zugriff, gerade auch mit dem Modelltraining selber, ne? Gibt es so diese Vorbehalte, dass es Leute denken, im ersten Schritt, wir haben da einen großen Datenpool, da fliegt alles rein und dann rechnen wir jedes Mal die Modelle und der Kunde 1 hat auch Zugriff auf die Daten von Kunde 2. So, ne? Das sind so diese Themen, die wir in dem Zusammenhang sehen. Aber das kann man immer ganz, ganz sauber erklären. Ne? Die Unternehmensdaten, mit denen wir arbeiten von Unternehmen 1, die werden logischerweise nur vom Unternehmen 1 genutzt und von keinem anderen. Außer Unternehmen 1 erlaubt uns das proaktiv, dass wir das dürfen. Wir haben Unternehmen, die das machen, die sagen, das ist nur die Daten, die uns selber gehören, wenn ihr uns garantieren könnt, dass die anonymisiert sind, dann könnt ihr auch ein sogenanntes Globalmodell trainieren. Ne? Was dann auch, also wo dann wirklich wie so eine Art einfach großer Datenpool ist. Ne? Aber das müssen die Unternehmen uns wirklich proaktiv und selber auch bestätigen. Das ist nie die Grundvoraussetzung. Also das ist das eine. Also dieses System ist so designt, dass jeder nur mit seinen eigenen Daten im ersten Schritt mal arbeiten kann. Und die KI, was wir eben erleben ist, wenn KI allgemein im Gespräch ist, viele denken halt, KI ist nur ChatGPT, ne? Ist es ja aber nicht. Na, also wir packen jetzt nicht die Konstruktionsdaten, was da alles kommt, in ChatGPT rein und haben dann da eine Logik aufgebaut oder wissen gar nicht, was da eigentlich dahinter steht und was da eigentlich passiert, sondern das, was wir eigentlich an echter KI drin haben, ist schon das Lesen von den Spezifikationen. Ne, aber da arbeitet man mit Sprachmodellen, die halt hier in Europa gehostet sind, mit dem ganzen Standard, alles, was an Datenschutz und Datensicherheit da gefordert wird, um das überhaupt zu tun. Ne. Alles ist geheimhaltungsgeschützt, logischerweise. Daten sind immer verschlüsselt, sowohl im Speicherzustand als auch im Transit von Applikation 1 zum Speicherort. Da bedienen wir uns den ganz normalen Standards, die man einhalten muss, um in diesem Industriekontext so eine Applikation laufen zu lassen. Ne? Und ich sage mal, auch BMW arbeitet in der Cloud. Ne? Die haben ganz viel bei AWS, auch hier in Frankfurt liegen. Ist auch zum Beispiel einer von den Anbietern, die wir mit nutzen. So, und das sind meist dann Argumente, die auch schlagen. Ne?
Okay. Wenn jetzt jemand, ich habe die Frage ansatzweise ja schon gestellt, wenn jetzt jemand sagt, ja, interessiert mich, will ich mehr darüber wissen, was wäre eben so ein informativer Einstieg? Wo kann man sich zu dem Thema schlau machen?
Also am einfachsten ist es tatsächlich auf LinkedIn gehen, mich suchen, Christian Götze, Götze wie der Fußballer. nur wir sind nicht verwandt und nicht verschwägert. Also Christian Götze, Firma Toolplace, wie man spricht, T-O-O-L und Place, ist ein Bild. Ich habe auf dem Kopf oben drauf wenig Haare, dafür unterm Kinn relativ viel. Sieht man, denke ich, ganz gut dann. Und da einfach Kontakt aufnehmen, mich anklicken, mich mal kurz anschreiben. Und dann gehen wir da in einen ganz unverbindlichen und zwanglosen Austausch. Machen wir mal einen Termin. Man kann auch über LinkedIn direkt einen Termin buchen. Man kann auch bei uns auf der Webseite über toolplace.de mal reingehen und da einfach mich suchen im Team und einfach mal draufdrücken. Telefonnummer sind alles drauf. Ganz einfach, ganz niederschwellig einfach Kontakt aufnehmen und dann reden wir mal drüber und dann wir zeigen auch das Tool immer. Das ist überhaupt kein Problem. Ne, kann man da mal reinschauen. Wir erklären, wie es funktioniert. Und dann kann man sich entscheiden, ob man den Weg mit uns gehen möchte oder nicht.
Ja, prima. Ich werde auf jeden Fall dein LinkedIn-Profil oder die Website werde ich in die Notizen reinnehmen. Und an der Stelle, Christian, ich danke dir für das interessante Gespräch.
Götz, vielen Dank für die Möglichkeit, hier in deinem Podcast zu sprechen. Und ich freue mich auf Kontaktaufnahmen von Zuhörern. Vielen Dank.
Das war die heutige Episode im Gespräch mit Christian Götze zum Thema automatisierte Angebotsprozesse. Notizen und Links zur Episode finden Sie auf meiner Website unter dem Stichwort 390. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, freue ich mich über Ihre Bewertung bei Apple Podcasts. Sie geben damit auch anderen Lean-Interessierten die Chance, den Podcast zu entdecken. Ich bin Götz Müller und das war Kaizen2Go. Vielen Dank fürs Zuhören und Ihr Interesse. Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit bis zur nächsten Episode. Und denken Sie immer daran, bei allem, was Sie tun oder lassen, das Leben ist viel zu kurz, um es mit Verschwendung zu verbringen.